Ja, würde ich gern nochmal beten. Herr, du Gott Israels und Herr aller Welt, du hast dein Volk Israel in besonderer Weise erwählt und gehst mit ihm Wege, die oft sehr geheimnisvoll sind, wo wir dich gar nicht sehen oder gar nicht verstehen, wo wir auch heute vieles nicht verstehen. Aber du hast uns dein Wort gegeben und wir bitten dich, hilf uns von deinem Wort her, doch manches mit neuen Augen, mit deinen Augen zu sehen. Danke, dass uns dazu auch das Buch Esther helfen kann. So komme bitte mit deinem Geist und mach es uns lebendig, dieses Buch von damals, auch für uns heute. Amen. Ja, wie schon angedroht, kein einzelnes Bibelwochenthema, sondern das gesamte Buch Esther. Ich hoffe, wir werden kurz vor Mitternacht fertig. Möchte manches einfach zusammenfassen nochmal für die, die da waren. Ist vielleicht vieles Wiederholung, manches vielleicht trotzdem auch neu. Schauen wir mal. Ist da ein ganz besonderes Buch? Man kann auch fragen, was für ein Buch? Im Grunde genommen ein Roman, wie er im Buche steht. In diesem Fall im Buch der Bücher. Wir haben eine Heldin, wir haben einen Star. Das bedeutet sogar ihr Name. Esther heißt Stern, Star. Hebräisch hieß sie ursprünglich Hadassah, das heißt Myrte. Und die Blüten der Myrte wurden in alter Zeit, oder die Sterne wurden in alter Zeit so wie die Myrtenblüten gezeichnet. Von da ist das interessant, wie das dann übertragen wurde. Wer war diese Frau eigentlich? Ihre Herkunft blieb ja lange ein Geheimnis. Also, sie führte so eine Art Doppelexistenz, kann man sagen. Verdächtig. Als Gewinnerin eines Schönheitswettbewerbs wurde sie Königin eines Weltreiches, das ist Stoff für Frauenmagazine, oder eben für einen ganzen Roman mit Spannung, mit Romantik, mit Bedrohung, mit einem Bösewicht, einem klassischen, mit unerwarteten Wendungen und einem Happy End, also was braucht's mehr? Und die Frage ist so ein bisschen, wer zieht da im Hintergrund die Fäden? Das Buch Esther. Ich frage mal, wer hat es denn gelesen? Doch einige oder fast viele, ja. Jetzt? Wer hat es jetzt gerade erst gelesen, nochmal in letzter Zeit zur Bibelwoche? Ja. Aber viele schon früher mal. Die erste Frage ist, ist Esther eventuell auch ein historisches Buch? In unserer vielgerühmten Kirchenzeitung, in der Sächsischen Kirchenzeitung der Sonntag war zu lesen, nein, es ist ein Märchen, das kein historisches Geschehen weitergeben will. Was da drin steht, fand nie statt, habe ich am Sonntag gelesen. Aber es lohnt sich, über diese Erzählung nachzudenken, weil man da manches über Machtmissbrauch, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus findet. Und darüber lohnt sich natürlich auch heute nachzudenken. Das heißt, wer als gebildet und aufgeklärt gelten möchte, kann dieses Buch Esther auch als ein Märchenbuch lesen. Und das ist kirchlich durchaus abgesegnet. Die Frage ist natürlich trotzdem, wer hier Märchen schreibt, die Kirchenzeitung oder die Bibel. Egal, wie man dazu jetzt steht, wenn man so eine These hört oder auch bei anderen Thesen, ist es immer gut, nochmal auch andere zu fragen, zu prüfen, nochmal andere Quellen heranzuziehen. Was sagen die dazu? Habe ich gemacht. Festgestellt, dass der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus schon im ersten Jahrhundert über das Buch Esther geschrieben hat. Für den war völlig klar, bei diesem Ahasveros, dem König, handelt es sich um Artaxerxes oder als Xerxes der Erste auch bekannt, das wäre eben der griechische Name, und der regierte 486 bis 464 vor Christus. Es gibt andere, die darauf hinweisen, dass wir vieles in dem Buch finden, was auch der Historiker Herodot und andere archäologische Funde auch aus Susa und anderen Orten bestätigen, dass da vieles übereinstimmt mit dem, was wir von den Zeugen von damals wissen. Man kann die Ereignisse ziemlich genau datieren. Dann habe ich noch so einen dreibändigen Bibelkommentar von Rabbi Adin Steinsalz. Das war einer der berühmtesten Rabbiner überhaupt des 20., 21. Jahrhunderts. Also ein sehr umfassend gebildeter Mann, weltweit vernetzt, bekannt mit berühmten Persönlichkeiten in Kontakt. Manche sagen, solche Genies gibt es jetzt gar nicht mehr, ist 2020 gestorben. Er sieht das Buch Esther als historisches Dokument. Und nach ihm handelt es sich um ein Schreiben von Mordechai und Esther an die jüdische Bevölkerung im gesamten Persischen Reich. Und er sagt, möglicherweise wurde es mit Hilfe verschiedener Weiser und Berater als halboffizielles Dokument des Persischen Reiches verfasst. Wenn das so wäre, dann würde das die doch wohlwollende Darstellung des Königs Ahasverus erklären. Ich hätte den ja nicht so schonend dargestellt, wenn ich es geschrieben hätte. Aber okay, wenn es ein Dokument war, dann macht man das natürlich so. Und er sagt, auch das Fehlen jeder direkten Bezugnahme auf Gott spiegelt möglicherweise den Status des Buches als ein persisches Reichsdokument wider, das von allen Untertanen Persiens gelesen werden sollte. Dann habe ich noch so einen kleinen Wälzer von 1350 Seiten von David Pawson, das ist eine Einführung der Bibel. Und der schreibt, das Buch Esther ist wahrscheinlich das historisch am besten belegte Buch im Alten Testament. Also so unterschiedlich sind die Thesen, so unterschiedlich kann man dieses Buch bewerten oder lesen oder verstehen. Ganze Bandbreite. Es steht jedenfalls in der Bibel. Und die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort, so sage ich das gerne. Ich denke, das ist die beste Formel. Sie ist Gottes Wort, ja, sie ist auch Menschenwort, ja. Zusammen, sie ist Gottes Wort im Menschenwort. Und ich sage gerne dazu noch, sie ist göttlich genug, um glauben zu können und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Weil Gott uns nicht zwingt. Göttlich genug, um glauben zu können und menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Das Buch Esther. Es ist eins von zwei Büchern, das den Namen einer Frau trägt. Das andere wäre, wer weiß es? Ruth, genau. Aber Gott wird nicht erwähnt. Also ein gottloses Buch, buchstäblich. Oder eins, das anleitet, Gott zu suchen und zu finden. Und das vielleicht nicht nur damals, sondern sogar noch heute. Esther wird als einziges Buch nie im Neuen Testament zitiert, sagt man zumindest. Wenn ich mal Nestle gucke, da sind so Anhänge drin, wo das aufgeführt wird, da sind zumindest Anspielungen auch im Neuen Testament aufgelistet. Also auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, ist es nicht zitiert oder nicht. Angenommen, also wörtlich ist es nicht zitiert, dann könnte man sagen, gut, es ist nur ein Buch für Juden. Für die ist das natürlich interessant, die feiern das bis heute. Die Frage ist, ist es auch ein Buch für Christen, also für uns? Aber bleiben wir zunächst mal bei den Juden. Manche leiten den Namen Esther auch von der babylonischen Göttin Ishtar ab. Dann wäre das also ein komplett heidnischer Name, sogar ein dämonischer Name. Also war sie eine Heidin oder Jüdin? Kann man diskutieren. Oder wie hat sie gelebt? Dasselbe könnte man von ihrem Vormund Mordechai fragen, dass ihr Cousin, der hatte sie ja adoptiert, sie war weise gewesen, er hatte sie als Tochter angenommen. Im Persischen leitet sich sein Name von Marduk ab, auch eine babylonische Gottheit. Juden im Heidentum. Das ist ein spannendes Thema und hat viele Jahre, Jahrhunderte waren Juden im Heidentum verstreut und wie verhält sich das dann mit den Juden im Heidentum? Und da waren sie immer zwei Gefahren ausgesetzt. entweder mit der Assimilation, also dass sie sich vollkommen angepasst haben an ihre heidnische Umgebung, man sieht das schon an den Namen, eventuell, das wäre ihr geistlicher Untergang, oder aber es drohte ihre physische Auslöschung durch Vernichtung, das wäre ihr äußerer Untergang. Also sie konnten eigentlich wählen zwischen geistlichem Untergang und physischem Untergang. Das Verrückte ist jetzt, durch die Jahrhunderte hindurch, immer wieder aufflammende Verfolgungen verhinderten die angestrebte Assimilation bis heute. Ich weiß nicht, ob man das so schnell erfasst. Immer wieder aufflammende Verfolgungen verhinderten die angestrebte Assimilation bis heute. Wir wissen aus der Hitlerzeit, es waren gab Juden, die waren so deutsch, die waren deutscher als alle Deutschen. Und die waren sich sicher, uns trifft die Judenverfolgung nicht, weil wir so deutsch sind und so viele Verdienste haben. Hitler hat dafür gesorgt, dass sie sich durchaus als Juden sehen mussten und erkannt wurden. Und es hat ihnen nichts genützt, die ganze Anpassung. Also dieser Druck hat die Anpassung wieder zunichte gemacht. Das ist ein seltsamer Widerspruch. Ich finde das hochinteressant. Und frage mal, könnte das ein versteckter Hinweis auf diesen verborgenen Gott sein, der sogar das Wirken Satans noch benutzt, um sein Volk zu erhalten? Das ist jetzt eine sehr ketzerische Frage. Leute, die noch ketzerischer sind als ich, sagen, Satan ist der Engel, den Gott am meisten gebraucht, um seine Ziele zu erreichen. Gerade gegen seinen Willen, was er anstellen will. Ja? Aber so ist Gott. Er gebraucht selbst die Feinde noch, dass die Juden Juden bleiben mussten. Seltsam. Jedenfalls, auch nachdem Esther dann Königin war, ganz oben angekommen, kannte ja nur Mordechai ihre Identität, das Geheimnis ihrer Identität. Ein Geheimnis, das ja ihren Tod bedeuten konnte. Wegen des vorherrschenden Antisemitismus. Also besser, niemand weiß es. Und ganz genauso ist es in Deutschland 2026. Die Juden müssen inzwischen ihre Identität verbergen. Sie sollten sich nicht mit Kippa irgendwo in Berlin sehen lassen oder an anderen Stellen. Das könnte sie das Leben kosten. Also besser, niemand weiß, dass ich Jude bin. Man könnte jetzt viele Geschichten erzählen, was dort Juden, auch selbst angepasste Juden, wieder erlebt haben. Es reicht jetzt die Zeit nicht. Aber es ist dieselbe Lage. Das Volk der Juden und die anderen Völker. Es gibt eine Kontrastfigur zur schönen Esther und zum mutigen Mordechai. Das war dieser Haman. Ein Nachkomme eines bekannten Königs der Amalekiter. Und die Amalekiter sind in der Bibel die Erzfeinde Israels. Und zwar seit dem Auszug aus Ägypten schon. Amalek ist heute geradezu Symbol für alle, die Israel auslöschen wollen. Bis heute. Im Alltag Israels. Alle, die sie ausrotten wollen, nennen die Amalek. Haman trug seinen Judenhass sozusagen als Erbmasse in seinen geistlichen und seelischen Genen. Und so etwas gibt es auch in unserem Volk. Deswegen ist es gar nicht so leicht auszurotten. Das ist mit dem Zweiten Weltkrieg ja nicht ausgerottet worden. Ja? Das hat tiefere Wurzeln. Und nun bekam dieser Hamas einen der höchsten Regierungsposten im persischen Weltreich, eigentlich den zweithöchsten Posten. Und alle mussten die Knie vor ihm beugen und vor ihm niederfallen wie vor einem Halbgott. Nur Mordechai stand zu seinem Judentum und zu seinem Gott und er beugte sich nicht. Und das war unerträglich. Unerträglich, diese Juden. Die sind so anders. Die machen das nicht mit, was wir alle machen. Und da war Haman nun nicht nur persönlich beleidigt, sondern sein Hass richtete sich gleich gegen das ganze Volk. Die müssen weg. Die sind an allem schuld. Und so schmiedete er einen Vernichtungsplan. Und zwar die Endlösung der Judenfrage, damals schon. Und für den besten Zeitpunkt dafür befragte er das Los. Das persische Wort dafür heißt Pur. Und davon leitet sich das jüdische Fest Purim ab, was gerade hinter uns liegt, was jetzt im März war. Es loszuwerfen war damals eine gängige Methode und Form der Wahrsagerei. Das heißt, man wollte durch das Loswerfen die Führung durch die Götter erhalten, an die man glaubte. Und diese Götter sind biblisch gesehen Götzen oder Dämonen. Eigentlich völlig logisch, für teuflische Pläne braucht es teuflische Führung. Die hat übrigens Hitler genauso gesucht wie Haman. Viele wissen das nicht, Hitler war tief im Okkultismus verstrickt. 1. September 1939, wo der Krieg begann, war ein astrologisches Datum, das hat er von Astrologen erfragt. Er war an vielen anderen Okkulten involviert. Es gibt Augenzeugenberichten, die sagen, dass er in seinem Zimmer auf und ab ging und laut mit den Dämonen diskutiert hat, mit denen er in Kontakt war. Es war keiner sonst im Raum. Er war hoch im Okkultismus verstrickt und hat sich von Dämonen tatsächlich leiten lassen. Es war ein besessener Mann. Das erklärt vieles, glaube ich, was da unter ihm abging. Aber haben wir wieder dasselbe. Für teuflische Pläne braucht es teuflische Führung. Interessant ist hier, man merkt das dann auch an dem Datum, genau als Israel das Passafest vorbereitet, das Fest der Erlösung des Auszugs aus Ägypten, genau da am 13. Nisan plante Haman die Endlösung der Judenfrage, die Vernichtung Israels. Wir merken hier, wie so der Teufel da voll reinkrätscht in Gottes Pläne. Und Haman wandte sich an den König mit folgenden Worten: Es gibt da ein einziges Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von den anderen Völkern absondert. Seine Gesetze sind von denen aller anderen Völker verschieden. Auch die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Es ist dem König nicht angemessen, das durchgehen zu lassen. Wenn der König einverstanden ist, soll ein schriftlicher Erlass herausgegeben werden, sie auszurotten. Der König war einverstanden und gab ihm freie Hand und alle Gelder, die er brauchte. Und so ging der Erlass zur Auslöschung der Juden oder zur Auslöschung Israels ins gesamte Reich von Indien bis Ägypten. Das muss man sich mal klar machen, das persische Weltreich. Das heißt, dieser Plan umfasste tatsächlich die Vernichtung aller Juden weltweit. Und der Befehl lautete, ich zitiere wieder aus dem Buch Esther: Alle Juden, vom Knaben bis zum Greis, auch Kinder und Frauen, sollen ausgerottet, getötet und vernichtet werden. Ihr Besitz kann geplündert werden. Wäre der Plan gelungen, gäbe es schon lange keine Juden mehr. Auch Jesus wäre nicht geboren worden und Christen gäbe es ebenfalls nicht. Ich weiß nicht, was wir dann machen würden an der Stelle. Zu Bhutan beten oder sowas. Es gibt zum Buch Esther noch Zusätze, die finden sich nur unter griechischen Übersetzungen. Deshalb gehören sie bei den Juden und auch bei den evangelischen Christen nicht zum biblischen Kanon. In katholischen Bibeln sind sie enthalten, ich habe hier die Einheitsübersetzung vorliegen, und in manchen evangelischen Bibeln sind sie als Apokryphen drin. Diese Zusätze stammen wahrscheinlich aus der Zeit von 300 vor Christus, also sind später wirklich dazugekommen. Sie sind aber durchaus interessant. Unter anderem wird da der echte oder der angebliche Inhalt des Befehls zur Judenvernichtung angeführt. Und ich lese das jetzt mal und bitte vergleicht das mal, was dort steht, mit gewissen Parolen aus der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart. Ich zitiere: Ein bestimmtes heimtückisches Volk hat sich unter alle Nationen der Erde gemischt, das durch seine Gesetze zu jedem anderen Volk in Gegensatz steht. Es missachtet ununterbrochen die Anweisung unserer Könige, sodass die Verwaltung des ganzen Reiches beeinträchtigt ist, obwohl sie von uns ausgezeichnet geleitet wird. So sind wir zu der Ansicht gelangt, dass dieses Volk als einziges sich gegen alle Menschen ohne Ausnahme feindselig verhält, nach absonderlichen und befremdlichen Gesetzen lebt und sich gegen die Interessen unseres Landes stellt und die schlimmsten Verbrechen begeht, sodass im Reich keine geordneten Verhältnisse eintreten können. Darum ordnen wir an, alle sollen samt ihren Frauen und Kindern ohne Gnade und Erbarmen radikal ausgerottet werden. So werden diese seit jeher feindseligen Menschen an einem einzigen Tag eines gewaltsamen Todes sterben und in die Unterwelt hinabfahren. Unser Land aber wird sich in Zukunft einer beständigen und ungestörten Ruhe erfreuen. Wer die Hitler-Propaganda und anderes kennt, wird hier vieles wiedererkennen. Und nochmal, dieser Wortlaut stammt spätestens aus dem Jahr 300 vor Christus. Vielleicht hat er auch historische Wurzeln tatsächlich im Geschehen, das kann ich nicht beurteilen. Wir merken, dass die Pläne und die Parolen des Antisemitismus sich überhaupt nicht geändert haben seitdem. Wir haben heute noch genau dasselbe. Ich könnte jetzt vieles zitieren, seien es Hitler, seien es die Hamas, seien es die Herrschenden des Irans, soweit sie noch leben, oder seien es Repräsentanten der UNO. Im Februar 2026 zum Beispiel bezeichnete die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, Francesca Albanese, Israel als gemeinsamen Feind der Menschheit. UNO-Sekretärin, Israel der gemeinsame Feind der Menschheit. Das ist nichts anderes, als wir hier im Buch Esther auch in seinen späten Zusätzen finden. Also, der Erlass zur Judenvernichtung wird herausgegeben. Die Juden trauern und fasten. Und Mordechai sendet eine Botschaft an Esther. Setz dich beim König um Gnade für die Juden ein. Das beinhaltete allerdings ein doppeltes Risiko. Sie wird selbst zur Todeskandidatin, wenn sie sich als Jüdin zu erkennen gibt. Und zweitens, es war nicht erlaubt, in Eigeninitiative vor den König zu treten. Auch das konnte den Tod bedeuten. Mordechais Antwort war, denk ja nicht, weil du im Königspalast lebst, könntest du dich als Einzige vor der Judenverfolgung retten. Das ist ein Irrtum, den assimilierte Juden und Juden in hoher Stellung immer wieder erlegen sind. Auch in Deutschland gab es Juden, die waren so in hoher Stellung, dass sie dachten, uns passiert das nicht, wir kommen durch, wir werden gebraucht. Mordechai sagt es schon. Zweitens sagte er, wenn du, Esther, schweigst, dann wird für die Juden Hilfe und Rettung von einem anderen Ort her aufstehen, du aber wirst untergehen. Woher weiß der Mordechai das? Welche geheimnisvolle Macht soll hier für Hilfe sorgen? Drittens gibt Mordechai seiner Adoptivtochter zu bedenken, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese Königin geworden bist. Das heißt wohl, es ist kein Zufall, dass du jetzt Königin bist. Da hat dich jemand reinlanciert. Und zwar kein Deep State, sondern der höchste Strippenzieher. Esther riskiert alles, während die anderen Juden fasten. Der Plan, den sie schmiedet, um den König zu überzeugen und Haman zu überführen, ist äußerst raffiniert. Die Einzelheiten mag jeder lesen. Ich finde, das können nur kluge Frauen drauf kommen auf sowas. Haman ist guter Dinge. Sein Ding läuft und er errichtet schon mal einen 23 Meter hohen Galgen für Mordechai. Freut sich drauf, ihn dort hängen zu sehen. Und doch, welch ein außergewöhnlicher Zufall, der König kann in einer gewissen Nacht nicht schlafen. Warum wohl? Und er lässt es sich, um einschlafen zu können, die letzten Sitzungsprotokolle vorlesen. Das ist das beste Mittel wahrscheinlich. Und da realisiert er, diesem Mordechai steht doch eine Belohnung zu. Der hat doch neulich diesen Terroranschlag verhindert gegen mich. Und der hat nichts dafür bekommen. Wer hat wohl für diese zufällige Entdeckung in der Schlaflosigkeit gesorgt? So langsam braut sich Unheil über Haman zusammen. Es zeichnet sich da was ab. Und da sagen ihm seine Ratgeber und seine Frau, dem Haman, wenn Mordechai zum Volk der Juden gehört, dann wirst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern vollends vor ihm zum Fall kommen. Ich finde das bemerkenswert, dass hier Heiden erkennen, die Juden stehen unter dem unüberwindlichen Schutz eines Höheren. Wer mag das wohl sein? Sie sagen jedenfalls, im Grunde genommen, wer sich an den Juden vergreift, wird angegriffen. Der scheitert und geht unter. Das scheint eine geistliche Gesetzmäßigkeit zu sein, die sogar manche Heiden schon erkannt haben. Haman endet am eigenen Galgen. So kommt es. Das, was er dem Juden Mordechai und allen Juden antun wollte, fällt auf ihn zurück. Genau das. Und auch dahinter steht jemand. Und zwar der schon im ersten Buch der Bibel schreiben ließ, wer Israel segnet, wird gesegnet und wer Israel verflucht, wird verflucht. Also, das Verhalten gegenüber Juden und Israel fällt auf einen selbst zurück. Auch das ist offensichtlich eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die wir uns merken sollten. Wie geht es weiter in diesem Buch? Es ist ein unlösbares Problem. Die Gesetze der Perser durften nicht geändert werden. Es darf kein Gesetz widerrufen werden. Die weise Lösung ist ein neues Edikt. Den Juden wird das Recht eingeräumt, sich zu verteidigen. Und ihr Lieben, das ist ein Skandal bis heute. Das geht ja nur gar nicht. Und die Juden verteidigen sich. Ihnen wird erlaubt, jede bewaffnete Kraft zu vernichten, die sie bedroht. Und es gab viele, die die Juden töten wollten. So wie heute. Auch wenn sie wie im Gazastreifen in jüngster Zeit einen Journalistenausweis tragen oder einen Arztkittel. Oder normale Zivilisten waren, die in Israel ihr gutes Geld verdient haben. Jedenfalls mehr, als sie im Gazastreifen verdient hätten. Und die Juden haben sich im Buch Esther und nun auch wieder seit 1948 erfolgreich verteidigt. Das bedeutete hohe Verluste für die Gegner. Und das ist wieder empörend. Bis heute. Juden verteidigen sich erfolgreich gegen ihre drohende Auslöschung. Bis heute ist ja die Auslöschung Israels unter Juden für nicht wenige ein unaufhebbares Dogma. Es haben sich viele auf die Fahnen in ihre Statuten und ihre Lehrbücher geschrieben, die von der EU bezahlt werden. Ob wir jetzt an Iran denken als Staatsräson oder ob wir an die Hamas denken oder Hisbollah, auch die gemäßigten Palästinenser, alle haben dieses Ziel. Beachten wir bitte im Buch Esther, die Juden dürfen sich nur gegen bewaffnete Gegner verteidigen. Also die sie umbringen wollen, bringen sie um. Aber sie legen keine Hand an die Beute, obwohl ihnen das ausdrücklich erlaubt war, das haben sie nicht getan. Sie taten nur das, was zur Selbstverteidigung notwendig war. Die Juden siegten und feierten das. Und feiern bis heute diesen Sieg mit großer Freude. Und damit endet dieses Buch, beziehungsweise es endet mit der hohen Stellung, die der Mordechai dann bekam. Juden in hoher Stellung, das ist auch so ein Skandal bis heute, das kann gar nicht sein. Die Juden regieren die Welt und so, ja, regen sich auch viele auf, empörend wieder. Der Name Mordechai erscheint übrigens in zeitgenössischen persischen Finanzdokumenten, die man inzwischen ausgegraben hat. Einzelheiten müsst ihr selber lesen. Die Frage ist, was soll dieses, ich sage mal literarisch durchaus perfekt aufgebaute Buch Nur in der Bibel, wo es doch ein Buch ohne Gott ist, aber voller Intrigen und auch Brutalität, muss man ja so sagen. Luther meinte, dieses Buch hätte nie geschrieben werden dürfen. Also Luther hat das Buch abgelehnt. Aber es macht aufmerksam auf Dinge, die wir nicht gerne zur Kenntnis nehmen, auch Luther nicht gerne zur Kenntnis genommen hat. Man kann den Geist des Antisemitismus in diesem Buch wahrnehmen und studieren. Die Ablehnung der Juden, weil sie anders sind, weil sie ihre eigenen Gesetze und Bräuche haben, weil sie sich nicht wirklich unter Kontrolle bringen lassen. Und damit sind sie eine Bedrohung für jede Art von totalitärer Herrschaft. Und wo Antisemitismus am Werk ist, sind totalitäre Ansprüche und Herrschaften nicht weit. Ich sage diesen Satz mal sehr bewusst, egal aus welcher Ecke der Antisemitismus kommt, schaut euch diese Leute mal genau an und ihre Wurzeln und ihre Absichten. Wo Antisemitismus am Werk ist, sind totalitäre Ansprüche und Herrschaften nicht weit. Aber es geht beim Antisemitismus noch um Tieferes. Hinter jeder Form von Antisemitismus stecken letztlich Satan und seine Mächte. Und da sie den einzigen und wahren Gott, den Gott der Bibel und Israels, nicht bekämpfen und besiegen können, gehen sie gegen seine sichtbaren Repräsentanten vor. Und dazu bedienen sie sich einzelner Menschen und auch ganzer Völker und Religionen. Die Bibel sagt, das Heil kommt von den Juden. Und das wollen bestimmte Mächte und Kräfte verhindern, nach allen Kräften. Und das finden wir als Muster immer wieder. Der ägyptische Pharao wollte die Juden zerstören. Haman wollte es. Herodes wollte den jüdischen Messias verhindern. Hitler wollte die Juden vernichten, übrigens im Verein mit dem Großmufti von Jerusalem. Also es gab damals schon eine Verbindung zwischen Nationalsozialismus und Islam, wie es heute eine Verbindung zwischen Linken und Islam gibt, mit diesem Ziel. Hamas und Hisbollah waren es heute, die Mullahs und ihre Regierung im heutigen Persien, soweit sie noch am Leben sind. Und dazu viele, die mit diesen Leuten und Kräften gemeinsame Sache machen. Und es geht noch ein bisschen weiter. Wer die Propheten der Bibel liest und kennt, weiß, dass ein Teil noch aussteht, also noch nicht erfüllt ist. Und wer das Neue Testament dazu kennt und das, was Jesus gesagt hat, der weiß, dieser Teil der Prophetien wird sich erst erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Und zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, werden die Juden wieder in ihrem Land sein. Das sagt Jesus selber. Und das sagt das Alte Testament an vielen Stellen. Ich habe Bibelstellen im Anhang, alle dazu, könnt ihr alle nachlesen. Und so sind auch weitere Kräfte am Werk, die natürlich den Juden und ihren Staat vom Jordan bis zum Mittelmeer oder die Juden weltweit vernichten wollen. Weil nochmal, die Bibel sagt, die Prophetien, ein Teil erfüllt sich erst, wenn Jesus wiederkommt und er kommt wieder, das setzen die Prophetien voraus, wenn Israel wieder in seinem Land ist. Natürlich gibt es Mächte, die das verhindern wollen. Völlig klar. Die Muster der Finsternis ändern sich nicht. Ja, vom Pharao über Haman angefangen, wir haben das immer wieder, wir haben das bis heute. Und gewisse Muster, wie Gott handelt, ändern sich auch nicht. Es gibt in dem Drama des Buches Esther einen unsichtbaren Akteur oder Regisseur. Wenn so vieles von scheinbar winzigen Details oder Umständen abhängt, hat Gott mit Sicherheit seine Finger im Spiel. Und ich denke, Gott verbirgt sich oft hinter dem Namen reiner Zufall. Reiner mit EI jetzt mal geschrieben. Es gibt noch mit AI die Variante, ich nenne mal jetzt reiner mit EI, reiner Zufall. Und wer jetzt doch neugierig geworden ist und das Buch erst noch mal liest, der sammelt bitte mal die Zufälle, die da alle sind. Ich habe mal auf die Schnelle durchgelesen und habe 15 Zufälle gefunden. Habe ich im Anhang aufgezählt. Es gibt sicher noch mehr. Also Gott ist drin unter dem Namen reiner Zufall. Decknamen. Und dann gibt es noch etwas. Gott ist tatsächlich doch fünfmal im Buch Esther erwähnt. Fünfmal. Und das sehen nur ganz wenige. Höchstens Juden. Oder welche, die ihre Sprache und Eigenarten ihrer Theologie studiert haben. Wir finden den Namen, den Gottesnamen, viermal als Akrostichon. Akrostichon heißt, wenn man die Anfangsbuchstaben von vier aufeinander oder aufeinanderfolgenden Worten liest, kommt ein neues Wort raus. Wir haben ein Akrostichon hier, ganz klein, über dem Kreuz, Inri. Die Maler waren alle oder Schnitzer zu faul, das auszuschreiben. Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus Nazareth, König der Juden, lateinisch. Ja? Das ist ein Akrostichon, Inri. Ich finde es schade, dass sie nicht die hebräische Abkürzung genommen haben. Die stand ja auch im Kreuz, stand ja auch hebräisch. Da stand Jeshua Hanotzri Wumelech HaYehudim. Wenn ihr diese Abkürzung nehmt, Jeshua Hanotzri Wumelech HaYehudim, kommt JHWH raus. Das ist der Gottesname. Deswegen waren die Pharisäer so empört, als sie die Kreuzesaufschrift lasen und sind zu dem Pilatus gesagt, du kannst nur sagen, dass ihr Gott am Kreuz hängt, mach das runter. Und der sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Also das war so ein Beispiel für so ein Akrostichon. Und das finden wir viermal in Sätzen im Buch Esther, dass vier aufeinanderfolgende Worte den Gottesnamen JHWH ergeben. Und eine zusätzliche Raffinesse ist, der Gottesname wird vorwärts geschrieben, wenn Juden sprechen, und erscheint rückwärts, wenn Heiden sprechen. Und einmal ergeben die Anfangsbuchstaben hebräischer Worte den göttlichen Titel Ich Bin aus 2. Mose 3,15. Und so zeigen die hebräischen Verfasser des Buches Esther ihren Volksgenossen und Eingeweihten, Gott war in all dem voll drin. Gott war da drin am Werk. Aber den persischen und den heidnischen Lesern blieb und bleibt es verborgen. Und nun komme ich zu Gott, sein Volk heute und die Welt. Was können wir heute daraus lernen und ableiten? Zum Beispiel, Gott schützt sein Volk. Wer Gottes Volk wirklich vernichten will, der müsste erst Gott beseitigen. Ja, es werden Juden und auch Christen umgebracht, immer wieder und manchmal auch sehr viele. Das ist so. Ich will daran nichts verharmlosen. Aber es wird immer ein Israel, das Volk der Juden, geben. Und es wird immer eine Gemeinde von Jesus Christus geben. Dafür sorgt Gott selber. Solange wie es Gott gibt, wird es das Volk der Juden geben und wird es die Gemeinde von Jesus Christus geben. Wie Menschen mit Gottes Volk umgehen, so gehen sie im Grunde genommen mit Gott um, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Gilt auch für Christen übrigens. Und der Umgang mit dem Volk Israels zeigt die wahre Haltung zum Gott Israels. Ich sage das nochmal. Auch wenn Christen das nicht gerne hören, der Umgang mit dem Volk Israels zeigt die wahre Haltung zum Gott Israels. Man kann zwar niemand damit Gott schaden, allerdings sich selber. Weil, ich sagte es schon, das Verhalten den Juden gegenüber fällt auf uns zurück. Das zeigt die Bibel immer wieder und die Geschichte und Gegenwart ebenso. Also, Gott schützt sein Volk. Und zweites, Gott regiert die Welt, auch wenn er nicht genannt wird. Und wenn er nicht erkannt wird, Gott entscheidet, was geschieht. Und die Weichen werden im Himmel gestellt. Am allerdeutlichsten sehen wir das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Da wird das ganz klar gezeigt, erst im Himmel die Entscheidung, dann unten auf der Erde die Auswirkung. Ganz klar. Im Buch Esther ist es nur ganz zart angedeutet. Also nur für Augen, die sehen können. Wir sollten es also nicht nur als ein historisches Buch lesen, erst recht nicht als Märchenbuch, meiner Meinung nach jedenfalls, sondern es sollte ein Augen Öffner dafür sein, dass Gott regiert und wie dieser verborgene Gott regiert. Damals und heute. Gott und sein Volk in den letzten 2000 Jahren. Ich komme so ein bisschen jetzt, verlasse das Buch Esther. Im Buch Esther konnten sich die Juden erfolgreich verteidigen. Das haben wir gelesen, sind vielleicht irritiert, dass sie das so gemacht haben. Dasselbe geschah noch einmal unter den Makkabäern 300 Jahre später. Auch dort konnten sie sich verteidigen und haben gesiegt. Danach gab es drei weitere Versuche, die samt und sonders gescheitert sind. Und zwar dramatisch. Versuch 1, im Jahr 66 bis 73 nach Christus, Kampf gegen die römische Besatzung. Die Römer zerstörten den Tempel und Jerusalem, Ende in Masada. Etwa 1 Million Juden wurden getötet, 1 Million, mindestens 100.000 versklavt. Nächster Versuch, der ist nicht so bekannt, 115 bis 117 unter der Diaspora, die Kitos-Kriege in Libyen, Zypern und Ägypten. Dort gab es große jüdische Gemeinden. Die Aufstände endeten in einem Blutbad und ethnischen Säuberungen. Ganze jüdische Gemeinden wurden ausgerottet. 1,5 Million Juden starben. Letzter Versuch, 133 bis 136. Bar Kochba war zum Messias erklärt worden. Die Massen folgten ihm und erhoben sich. Die Römer beendeten das. 800.000 Juden, vor allem Männer, starben. Viele Frauen wurden versklavt. Israel wurde von Kaiser Hadrian in Palästina umbenannt. So sollte der Name Israels aus dem Gedächtnis der Welt verbannt werden. Steht schon Psalm 83, deswegen haben wir ihn gelesen. Und die Kirchen halten sich bis heute dran, indem sie Palästina hinten auf die Landkarten Israels schreiben. Aber die Frage ist, hat jemand eine Erklärung für dieses Scheitern? Und da muss ich jetzt fragen, was geschah denn zwischen dem Aufstand der Makkabäer und der Zerstörung des Tempels im Jahr 70? Was geschah denn da? Da wurde Jesus geboren, hat gelebt und wurde gekreuzigt. Genau das. Aber der größte Teil der Juden konnte Jesus nicht als Messias erkennen und anerkennen und annehmen. Sie erwarteten, dass er sie von den Römern befreit und Israels Herrschaft wiederherstellt, und genau das hat er nicht gemacht. Am Ende sagte Jesus die Zerstörung des Tempels und Jerusalems voraus und ebenso die Zerstreuung des Volkes Israel in alle Welt bis zu einer bestimmten Zeit, steht auch dort, bis die Zeit der Heiden erfüllt ist. Und dann, sagt er, würden sie ihm in Jerusalem wiedererkennen und ihm zujubeln, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Alles Originalton Jesus. Nach den drei vergeblichen Versuchen, sich gegen die Römer zu verteidigen, nachdem das eingetreten ist, weil Jesus gesagt hat, ja, haben die Rabbiner, die übrig blieben, einige Entscheidungen getroffen, die bis heute gelten. Erste Entscheidung, als Jude zählt ab jetzt, wer eine jüdische Mutter hat. Wenn ihr die Bibel lest, siehst du immer die Vaterlinie, Sohn des, Sohn des, Sohn des. Geht immer, der Vater bestimmt, wer Jude ist. Jetzt auf einmal bestimmt die Mutter. Wisst ihr warum? Es gab keine jüdischen Männer mehr im heiratsfähigen Alter. Es gab keine heiratsfähigen Männer, so gut wie keine heiratsfähigen Männer mehr als Juden. Und deshalb haben die Rabbiner entschieden, ab jetzt zählt als Jude, wer eine jüdische Mutter hat, und da gab es genug Sklaven, die vergewaltigt wurden und sonst was. Und das war die Entscheidung, die bis heute anhält, obwohl es jetzt wieder Männer gibt. Ja? Und eine zweite Entscheidung, die sie getroffen haben, sie sagten, die Niederlagen lehren uns, wir haben jetzt zu warten, bis der Messias kommt und uns rettet. Nur er kann und wird uns wieder sammeln. Nur er kann und wird Jerusalem, den Tempel und Jerusalem wieder und Israel wieder errichten. Keine Rebellion mehr gegen die Nationen, sondern Unterordnung. keine Verteidigung mehr, kein Kampf mehr. Gott hat uns dreimal das nicht gelingen lassen, Gott will das nicht, wir warten jetzt auf den Messias und tun nichts mehr. Das gilt bis heute für orthodoxe Juden. Und sie waren säkulare Juden, Atheisten, die ihre Volksgenossen aufforderten, Hitler-Deutschland zu verlassen und nach Israel zurückzukehren. Die wurden kaum gehört. Die Frommen schon gar nicht. Die hören auf ihre Rabbiner. Wir leisten keinen Widerstand. Wir ordnen uns unter. Der Zionismus, dem es um die Rückkehr ins biblische Land und die Wiedergründung Israels geht, war vorwiegend eine säkulare, eine weltliche Bewegung. Wie sie alle hießen, ne? Herzl und wie so. Und dann begann nach dem Holocaust sogar die politische Welt zu verstehen, die Juden brauchen einen eigenen Staat, in den sie fliehen können und von dem aus sie sich notfalls verteidigen können. Die orthodoxen Juden waren zum großen Teil dagegen. Sie sagten, wir machen das nicht, wir nehmen das nicht in die Hand, das muss der Messias machen, ja nicht, solche Manöver jetzt. Deswegen lehnen die bis heute den Wehrdienst ab, dass die Diskussion, heiße Diskussion in Israel, die sagen, wir machen das nicht. Obwohl die Tora was ganz anderes sagt. Sie folgen den Entscheidungen der Rabbinen und lehnen zum Teil sogar den Staat Israel ab, weil sie sagen, das ist gegen Gottes Willen, wir dürfen das nicht. Das heißt, die Tatsache, dass es heute wieder und noch einen Staat Israel gibt, verdanken wir säkularen weltlichen Juden. Und so ist Israel zunächst ein säkularer Staat, wie viele andere auch. Das irritiert viele. Und besonders irritiert es die Christen natürlich. Nur wenige sehen Gottes Hand dahinter. Es ging alles ganz weltlich zu, ganz weltlich. Ich kann das alles politisch, militärisch und sonst wie erklären. Alles. Ohne Gott. Aber wisst ihr was? Die Frommen konnte und kann Gott für sein Werk dort gar nicht gebrauchen. Denn die hören nicht auf Gottes Wort, sondern ihre Rabbinen. Bin mir nicht sicher, ob wir als Christen so viel besser sind, wenn wir uns mal kritisch angucken. Wir haben keine Rabbiner, wir haben andere. Die Propheten sagen an vielen Stellen die Wiedererrichtung des Landes und des Staates Israels am Ende der Zeiten voraus. Auch das Neue Testament geht davon aus. Aber viele sehen das nicht, dass das was mit den Prophetien zu tun hat, weil das so weltlich zuging und geht. Und so erkennen sie nicht und erkennen nicht an, dass das, was ab 1948 dort unten abgeht, wohl doch der Beginn der Erfüllung biblischer Prophetien sein muss. Nach allem, was ich erkennen kann zumindest. Hesekiel sagt übrigens detailliert voraus, dass es zunächst zu einer nur äußeren Wiederherstellung Israels kommt, ohne geistliche Erweckung. Der Geist Gottes fehlt, da braucht es einen zweiten Schub an Prophetie, dass der Geist Gottes kommt und sie auch geistlich herstellt. Das heißt, die geistliche Erweckung Israels ist ein zweiter Schritt, der jetzt größtenteils noch aussteht. Den haben wir jetzt noch nicht. Wir haben erstmal das äußere, säkulare, weltliche, staatliche. Wie das dann erfolgt, diese Erweckung, schreibt Zacharja. Ist heute Abend zu kurz die Zeit, aber kann man dort nachlesen, letzte Kapitel. Die Frage ist nur, wer sieht das, wer glaubt das? Auch an Christen. Und vielleicht merken wir, dass jetzt das Buch Esther, auch wie es geschrieben ist, doch eine Brisanz und Aktualität hat, die man erstmal überhaupt nicht vermutet. Gott scheint da drin nicht vorzukommen. Dasselbe kann man auch von der Neugründung Israels sagen. Er hat das kritisch beäugt. Und dasselbe kann man von allem, was seitdem in Israel geschieht, sagen. Da scheint Gott nicht vorzukommen. Die machen das ohne ihn. Das sind politische Intrigen. Das ist Militärsache. Ist das und das und das und das. Oder noch die Freimaurer und keine Ahnung, wer alles noch. Mag alles eine Rolle spielen. Es gibt so einen, der ganz oben die Strippen zieht. Und da er die Frommen nicht nehmen kann, nimmt er halt die weniger Frommen. Ich Ich möchte kurz auf die jüngsten Entwicklungen eingehen, wenigstens kurz. Ich bin bald fertig. Persien, wir sind wieder im Buch Esther. Heute heißt es Iran. Verfolgt seit 47 Jahren als Staatsziel, Israel auszulöschen und hat alles Nötige dafür vorbereitet oder ist mitten dabei gewesen zumindest. Der letzte Plan war, Israel in einem Mehrfrontenkrieg auszulöschen und zwar vermutlich zum Passafest 2024. Zufällig konnte die Hamas das nicht abwarten und schlug am 7. Oktober 2023 vorzeitig los, ohne ja, gegen den Iran. Der Iran war stinksauer. Der war stinksauer auf die Hamas. Das sind ja noch Sunniten und Iraner sind Schiiten, die sind, verstehen sich sowieso nicht, die haben sich nur verstanden, weil sie Israel beide vernichten wollen. Und so schlimm der 7. Oktober 23 war, es wurde durch diesen vorzeitigen Beginn, dieses Lospreschen nicht abwarten können, das viel Schlimmere verhindert. Weil Israel nur eine Front hätte, das alles auf einmal, wären sie wahrscheinlich ausgelöscht worden. Purim bedeutet vom Inhalt her Umkehrung der Verhältnisse. Umkehrung der Verhältnisse, was die Amalekiter Haman und seine Kräfte den Juden antun wollten, geschah ihnen selbst. Das war Purim vor 2500 Jahren genau. Purim 2026. Am Schabbat vor Purim wird jedes Jahr 5. Mose 25, 17 bis 19 gelesen, so auch am Samstag, 28.02.2026. Und im 5. Mose 25 steht, gedenke dessen, erinnere dich dessen, was Amalek dir getan hat. Du sollst das Gedenken, die Erinnerung Amaleks auslöschen unter dem Himmel. Vergiss das nicht. Tora-Lesung, Schabbat, 28. Februar vor Purim. An diesem Tag tagt das israelische Sicherheitskabinett. An diesem Tag. Auf seinem Tisch liegt, es gibt Fotos davon, ein alter berühmter jüdischer Kommentar des Buches Esther. Dieses Buch, dieser Kommentar betont die Verantwortung von uns Menschen. Und er sagt zum Beispiel, Macht bedeutet die Pflicht, in Zeiten der Not zu handeln. Wer das nicht tut, macht sich schuldig und wird zur Kraft des Feindes. Macht bedeutet die Pflicht, in Zeiten der Not zu handeln. Wer das nicht tut, macht sich schuldig und wird zur Kraft des Feindes. Dies lag auf dem Tisch des israelischen Sicherheitskabinetts. Und sie kamen zu dem Ergebnis, wir können nicht länger wegschauen. Wir müssen handeln, ehe der Iran uns vernichtet und uns vernichten kann, müssen wir ihn angreifen. Und deshalb griffen sie an diesem Tag den Iran an, zumal sie zufällig eine Geheimdienstinformation darüber hatten, wo sich die iranische Führungsriege gerade aufhält. Und sie haben in 40 Minuten 30 Führer oder so vernichtet. Möglicherweise wiederholt sich etwas von Purim aus dem Jahr 473 vor Christus im Zusammenhang des Purimfestes 2026. Es ist noch nicht ausgestanden, das wissen wir. Das Buch Esther und Israel heute, Gott scheint da drin nicht vorzukommen. Man kann sich über Israel und sein Verhalten empören und vor allem über die Selbstverteidigung der Juden. Nur die Augen des Glaubens können im Buch Esther und in dem Geschehen heute Gottes Finger am Werk sehen. Nur diejenigen, denen Gottes Geist über Gottes Wort Licht gibt. Die Welt pflegt weiter verhohlen oder unverhohlen ihren Antisemitismus. Und der hat viele Formen. Auch der Antizionismus und die Ablehnung des Staates Israels, tief aus dem Inneren heraus, gehören dazu. Und so manche Israel-Kritik auch, nicht alle, aber einiges schon. Die Welt ist weiter empört, wenn Israel sich verteidigt, denn nur ein toter Jude ist ein guter Jude. Über ihn vergießt man Krokodilstränen, aber sobald Israel sich verteidigt und zurückschlägt, wendet sich das Blatt. Und die Krokodile zeigen ihre Zähne. So war es kurz nach dem 7. Oktober auch. Das ist die Lage. Und zwar bei den nichtjüdischen Lesern des Buches Esther durch die Zeiten hindurch und heute weltweit. Wir können zu den gottlosen Lesern des Buches Esther und den gottlosen Lesern der Geschehnisse heute gehören und zu den gottlosen Lesern der gottlosen Medien heute oder zu denen, die wissen, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass er der Herr seines Volkes Israel ist und bleibt. Und wer den lebendigen Gott kennt und sich noch tiefer mit allem beschäftigt, als ich es jetzt tun konnte, der weiß oder ahnt, dass es überhaupt noch Juden gibt und dass es heute wieder und noch einen Staat Israel gibt, ist fast schon ein Gottesbeweis. Wir können hinterher noch darüber reden, wenn ihr Zeit habt. Ich würde jetzt noch mal mit Gebet schließen und habe aus dem Gebet einiges herausgesucht, wieder aus den griechischen Apokryphen, Teilen des Buches Esther, was dort als Gebete von Mordechai und Esther überliefert wird. Das habe ich da mal mit aufgenommen und eingearbeitet. Ich lade ein, dass wir beten. Herr, du Gott Israels und aller Welt, du bist der Herrscher über alles. Deiner Macht ist das All unterworfen. Und niemand kann sich dir widersetzen, wenn du Israel retten willst. Denn du hast Himmel und Erde gemacht und alles, was wir unter dem Himmel bestaunen. Du bist der Herr über alles und niemand kann es wagen, sich dir, dem Herrn, entgegenzustellen. Du kennst alles. Wir bitten dich, Herr, für uns selbst, dass wir lernen, dich, Gott, über alles zu fürchten. Dich über alles zu lieben und dir über allen Dingen und in allen Dingen zu vertrauen. Bitte gib uns etwas von dieser Gesinnung eines Mordechai, der sich nicht vor Haman beugte, sondern sagte, ich habe so gehandelt, weil ich nicht die Ehre eines Menschen über die Ehre Gottes stellen wollte. Ich werde mich vor niemandem niederwerfen, außer vor dir, meinem Herrn. Und wir bitten für dein Volk Israel. Du hast es aus allen Völkern erwählt als ewigen Erbbesitz und hast an ihm gehandelt, wie du es versprochen hast. Auch wenn Israel sich gegen dich verfehlt hat und verfehlt, lass die Pläne der Feinde Israels sich gegen sie selbst kehren. Denke an dein Volk Israel und an alle, die dich kennen und lieben. Offenbare dich in den Zeiten der Not. Verherrliche dich so an Israel, in Israel, durch Israel und auch in den Völkern rundum. Erweise dich als der Herr, der mächtig ist gegen seine Feinde und groß ist an Erbarmen gegen alle, die ihn suchen und ehren. Und so erbarme dich bitte über die vielen Menschen, die jetzt in Not sind im gesamten Nahen Osten. Lass dich finden. Segne und bewahre besonders die vielen Christen im Iran, die im Untergrund leben müssen. Lenke die Politiker und Mächtigen auf allen Seiten so, dass sie deinen Willen tun können und müssen. Danke, dass auch die Leiden dieser Welt ein Ende haben werden, wenn du, Jesus, wiederkommst und alles neu machen wirst. Amen.